Jetzt. Super. Okay. Also den Namen kennt ihr schon. David Brainerd. Das war ein Mann, dessen Leben von Stürmen gekennzeichnet war. Sein Vater starb, als er 9 Jahre alt war. Seine Mutter starb, als er 13 Jahre alt war. Mit 21 Jahren kommt David zum lebendigen Glauben an Gott und bereits kurze Zeit später entscheidet er sich, Missionar zu werden. Er missioniert unter den Indianern, doch sein Dienst scheint keine Frucht zu bringen. Fast sein ganzes Leben lang leidet er unter einer schweren Krankheit. Während seiner College-Zeit musste er teilweise wochenlang zu Hause bleiben, weil er Blut hustete. Oft lag er in starken Schmerzen und war zeitweise deshalb sogar kaum beim Bewusstsein. Ihm wird später unheilbare Tuberkulose diagnostiziert. Während seines Dienstes an den Indianern erlebt er Einsamkeit. Und so sagt er in seinem Tagebuch, die meisten Gespräche, die ich höre, sind auf Schottisch oder in der Sprache der Indianer. Ich habe keinen Mitchristen, dem ich mein Herz ausschütten kann, keinen, mit dem ich über himmlische Dinge sprechen und beten kann. Dazu kamen wiederkehrende Depressionen. Immer wieder schreibt er in seinem Tagebuch, wie er seelisch finstere Stunden und Tage und Wochen erlebt. Nicht jeder von uns erlebt so eine Anzahl an überwältigenden Stürmen im Leben, aber jeder von uns ist vertraut mit Stürmen in seinem Leben. Wir kennen das auch als Gemeinde, nicht wahr? Wenn unerwartete Diagnosen eintreffen, wenn die Einheit plötzlich zerbrechlich ist. Aber jeder kennt es auch ganz persönlich im eigenen Leben, wenn die Stürme aufbrausen, wenn der Tod plötzlich jemand aus dem Leben reißt, den man liebt. Wenn Schwermut sich wie ein dichter Nebel über das Gemüt zieht. Wenn der Dienst nur eine kraftraubende Pflicht zu sein scheint. Wir kennen Stürme, oder? Oft stellt sich dann die Frage, so wie es auch Michi schon gesagt hat, ja Gott, wo bist du? Gott, siehst du nicht, wie es mir geht? Gott, hast du mich vergessen? Gott, wieso bist du so weit weg von mir? Gott, womit habe ich das verdient? So eine Art werden vermutlich auch die 12 Jünger von Jesus nach Jesus gerufen haben, als sie mitten in ihrem Boot, mitten in der Nacht vergeblich gegen Wind und Wellen kämpften. Doch in dieser Geschichte, in diesem Wunder, zeigt Jesus seinen Jüngern, was sie im Sturm über ihn wissen dürfen. Jesus offenbart sich seinen Jüngern genau in dieser Situation als ein fürsorglicher Gott, der ihre Not sieht, der bei ihnen ist und der sie sicher ans Ziel bringt. Jesus gibt sich so zu erkennen, damit sie im Vertrauen auf Jesus sich nicht mehr zu fürchten brauchen. Und das wollen auch wir heute begreifen, wenn wir den Predigtext lesen aus Johannes Kapitel 6, die Verse 16 bis 21. Denn in diesem Text wird deutlich, was Jesu Jünger im Sturm wissen dürfen. Weil Jesus seine Jünger sieht, bei ihnen ist und sie sicher ans Ziel bringt, musst du dich in deinen Stürmen nicht mehr fürchten, sondern darfst ihm vertrauen. Noch einmal, weil Jesus seine Jünger sieht, bei ihnen ist und sie sicher ans Ziel bringt, darum musst du dich in deinen Stürmen nicht mehr fürchten, sondern darfst ihm vertrauen. Lass uns nun gemeinsam lesen den Text und auf Gottes heiliges Wort hören. Johannes Kapitel 6, die Verse 16 bis 21. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Und sie stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind wehte. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen. Und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Ich bete. Herr, wir möchten uns nun auch diesen Text anschauen aus deinem heiligen Wort. Wir brauchen jetzt deine Führung, dass du zu uns sprichst, Herr. Offenbare uns, ja, deine Weisheiten, die du auch in dieses Wort hineingelegt hast. Sprich zu unser Herzen und verändere uns dadurch. Schenke uns auch durch das Verstehen von diesem Text ein starkes Vertrauen auf dich, Herr Jesus, als unseren Retter und Herr. Gebrauche, ja, meine Worte dazu und wirke mächtig, damit dein Name am Ende groß wird, damit dein Name geehrt wird. Amen. Als es nun Abend geworden war, so beginnt der Text und schließt damit eigentlich ganz nahtlos an das, was vorher passiert ist. Den Tag über vorher war Jesus mit der Menschenmenge beschäftigt gewesen. Aus den umliegenden Dörfern waren tausende Menschen zu Jesus gekommen und er hatte sich um sie gekümmert. Er heilte ihre Kranken. Die Menschen, sie waren lange bei ihm gewesen und waren hungrig geworden mit der Zeit. Doch wie sollte man eine so große Menschenmenge satt bekommen? Es fanden sich nur 5 Brote und 2 Fische. Und Geld war auch nicht genügend da, um jetzt für all diese Menschen etwas zu kaufen. Doch Jesus zeigte sich an diesem Tag, dass er größer ist als menschliche Berechnungen. Er nahm das Geringe, die 5 Brote, die 2 Fische und vermehrte es, sodass diese riesige Menschenmenge satt wurde. Er zeigte dabei sein göttliches Wesen, seine göttliche Allmacht, seine Allwissenheit, seine Güte. Anschließend, an diesem Tag, wollten die Menschen ihn zum König machen. Ja, sie sahen in jemand, der ihnen ja unendlich Brot vermehren kann. Den könnten sie doch gut gebrauchen, oder? Doch Jesus ist größer als menschliche Erwartungen und er ist so viel mehr als nur ein Brotvermehrer. Er ist der fleischgewordene Sohn Gottes, der gekommen ist, um den Menschen ewiges Leben zu geben. Und deshalb zog er sich zurück. Die Menschen wollten ihn nicht als Gott und Herrn annehmen und deshalb entzog sich Jesus von dieser Menschenmenge. Und hierin erkennen wir bereits einen ersten Hinweis auch aus dem Kontext für unseren heutigen Text. Jesu Fürsorge betrifft nicht nur das irdische Leben, sondern vor allem auch das geistige Leben. Jesu Fürsorge reicht zwar definitiv in das ganz alltägliche Leben hinein. Das sehen wir ja ganz direkt, ja, wie Jesus hier das Brot vermehrt, sich um die Menschen kümmert, auch für die Jünger auch noch was übrig bleibt. Und so ist Jesu materieller Segen ein Geschenk, das auch dankbar angenommen werden darf. Aber es ist wichtig, Jesus nicht auf das Materielle zu reduzieren. Am Ende des Johannesevangeliums schreibt Johannes, dass diese Wunde aufgeschrieben sind. Wofür? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dass ihr im Glauben, und dass damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinen Namen. Wir sind dazu aufgerufen, diese Wunder zu lesen, damit eine geistliche Reaktion hervorgerufen wird, nämlich der Glaube an Jesus Christus. Und daher, wenn wir jetzt auch diesen Text heute gelesen haben und er vordergründig Jesu Fürsorge im irdischen Leben zeigt, sind wir aufgerufen, uns schlussendlich in Glauben an Jesus Christus zu wenden als Retter und Geber des ewigen Lebens. Die Jünger gehen nun von diesem Platz der Brotvermehrung hinab an den See. Sie entfernen sich von der Menschenmenge und auch von Jesus, der ganz im Gegenteil den Berg hinaufsteigt. Sie steigen in ein Boot, es war vermutlich ein Segelboot, mit dem Ziel, die andere Seite des Sees zu erreichen. Wieso machen die Jünger das? Wieso sind die Jünger nun auf dem See, auf dem gleich der Sturm hineinbrechen wird? Die Antwort auf diese Frage finden wir im Parallelbericht aus Matthäus 14 und lautet, ja, weil Jesus es seinen Jüngern befohlen hat. Matthäus 14, 22 heißt es nämlich, und sogleich nötigte er, also Jesus, die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Hierin erkennen wir einen weiteren wichtigen Hinweis, auch um den Text zu verstehen. Nicht jeder Sturm im Leben ist die Konsequenz eigener Fehlentscheidung oder persönlicher Sünde. Natürlich wirkt sich unser Verhalten auch auf unser Leben aus, aber hier sehen wir, dass Jesus seinen Jünger bewusst auf den See in den Sturm schickt. In der Tat lässt Gott manchmal ganz bewusst Stürme im Leben zu, damit wir genau dann ihn besser kennenlernen. Der nächste Beleg hierfür ist ein paar Verse vorher, Vers 6. Vor der Brotvermehrung fragt Jesus den Philippus, wo sie denn das Brot kaufen sollen. Er stellt ihm die Frage um, so heißt es wörtlich, ihn zu prüfen. Philippus' Glaube sollte auf die Probe gestellt werden. Und so führt Jesus seine Jünger manchmal bewusst in den Sturm, weil sie mitten im Sturm etwas über ihn lernen sollten, was sie bei ruhiger See nie gelernt hätten. Die Jünger befinden sich nun also nach einem anstrengenden Tag mit der Volksmenge auf dem See. Sie müssen körperlich erschöpft gewesen sein. Aber auch seelisch wird ihnen wahrscheinlich noch ein Ereignis nachhallen, was ein paar Tage vorher passiert ist. Aus den Parallelberichten in den anderen Evangelien wissen wir, dass Johannes der Täufer, ein Mann, den sie sehr schätzten und dem sie nahe standen, durch Herodes enthauptet worden war. Der Wegbereiter Jesu, dem einige von ihnen zuerst nachgefolgt waren, war tot. Nachzulesen, Matthäus 14, wollte sich dann Jesus eigentlich mit seinen Jüngern an einen einsamen Ort zurückziehen. Aber schon gleich war eben diese Volksmenge aus den Dörfern an ihren Rückzugsort gekommen, den Ort, ja, wo dann schließlich auch die Brotvermehrung stattfand. Sie hatten also noch gar nicht Zeit gehabt, um den Tod von Johannes zu betrauern. Sie sitzen nun im Boot. Es wird finster um sie herum, die Dunkelheit erstreckt sich über den Himmel und es kommt ein starker Wind auf, der ihnen entgegenwirkt. Die See wird unruhig, große Wellen erheben sich und lassen das Boot gewaltsam umherwerfen. Die Jünger waren losgefahren, als es Abend war. Und nun, so wissen wir aus Matthäus 14, war schon die Zeit der vierten Nachtwache angebrochen. Die Nacht war in vier Nachtwachen aufgeteilt, jeweils von 3 Stunden, beginnend ab 18 Uhr. Und das bedeutet, dass die vierte Nachtwache um 3 Uhr morgens beginnt. Es waren also seit dem Abend, wo sie losgefahren sind, bis 3 Uhr schon wahrscheinlich 7 bis 8 Stunden vergangen, seitdem sie abgelegt hatten. Stundenlang kämpften sie bereits gegen den Sturm. Und wie weit waren sie gekommen? 25 bis 30 Stadien weit, so lesen wir es. Das sind etwa 4,5 bis 5,5 Kilometer. Wenn man sich das einmal auf der Karte von diesem See anschaut, sieht man, dass das ziemlich in der Mitte des Sees ist. Stundenlang waren die Jünger also schon in Not, mitten im Sturm, mitten auf dem See. Und wo war Jesus? Der Schreiber dieses Evangeliums, Johannes, er schreibt hier aus der Perspektive, wie er es mit den anderen Jüngern wahrgenommen hat und sagt in Vers 17b, es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Aus Sicht der Jünger waren sie von ihm verlassen. Jesus, wo bist du? Jesus, siehst du nicht, wie es uns geht? Jesus, hast du uns vergessen? Jesus, wieso bist du so weit weg von uns? Siehst du nicht unsere Not? Womit haben wir das verdient? Die Stürme im Leben lassen Jesu Jünger damals wie heute immer wieder daran zweifeln, ob Jesus überhaupt sieht, was man durchmacht. Gefühle der Vergessenheit und der Verlassenheit bedrängen das Herz. In gleicher Weise, ja, wie auch die Wogen und Wellen über das Boot einherbrechendes zum Untergehen zu zwingen scheinen. David Brainerd schreibt am 18. Mai 1743 in sein Tagebuch: Meine Lebensumstände sind derart, dass ich keinerlei Trost besitze, außer jenem, den ich in Gott finde. Ich lebe in einer überaus einsamen Wildnis und habe nur einen einzigen Menschen, mit dem ich mich auf Englisch unterhalten kann. Ich habe keinen Glaubensbruder, dem ich mein Herz ausschütten könnte. Doch was all meine Not so schwer erträglich macht, ist, dass Gott sein Angesicht vor mir verbirgt. Gott scheint sein Angesicht in der Not zu verbergen. Gott, wo bist du? Wo war denn jetzt Jesus gewesen? Was machte Jesus, als während seine Jünger gegen Wind und Wellen kämpften? Nun, Jesus, so lesen wir es im Parallelbericht, sah seine Jünger auf dem See und betete. Wenn wir den Parallelbericht aus Markus 6 anschauen, heißt es dort in Vers 46 bis 48, und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen. Jesus betet auf dem Berg und sieht seine Jünger in der Not. Die Augen des Herrn, sie wachen über seinen Jüngern. Er hat sie weder aus den Gedanken noch aus den Augen verloren. Er kennt ihren Kampf, er kennt ihre Schwachheit, er weiß, wie es um sie bestellt ist. Und daher dürfen Jesu Jünger erstens wissen, Jesus sieht die Not seiner Jünger, auch wenn sie ihn nicht sehen. Auch wenn wir Jesus im Sturm nicht sehen, sieht er uns. Psalm 34, Vers 16 heißt es dazu passend, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Unsere schwierigen Umstände, sie sind Jesus nicht im Gang. Seine Augen sind auf seine Gerechten gerichtet. Deine Sorgen, er sieht sie. Deine Trauer, er sieht sie. Deine Erschöpfung, er sieht sie. Auch wenn wir uns von ihm unbeachtet fühlen, hat er uns nicht aus den Augen verloren. Das erkannte auch David Brainerd einige Zeit später. Am 21. Oktober im selben Jahr schreibt er in Gedanken an diesen Gott, der ihn sieht, kehrte nach Kaunamik zurück, war froh, in meiner kleinen Hütte allein zu sein und zu jenem Gott zu weinen, der im Verborgenen sieht und auch in der Wildnis gegenwärtig ist. Jesu Jünger dürfen wissen, dass Jesus sie auch mitten im Sturm, mitten in der Not sieht. Doch Jesus sieht seine Jünger nicht nur, er ist auch bei ihnen. Weiter heißt es im Text, Vers 19, als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen, und sie fürchteten sich. Die Erzählung wird hier noch einmal lebendiger als zuvor. Johannes erwechselt hier von der Vergangenheitsform, also Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen, als sie gerudert waren, in die Gegenwartsform. Sie sehen Jesus auf dem See, jetzt in diesem Moment. Plötzlich bewegt sich dort auf dem Wasser etwas auf sie zu. Und die Jünger, sie bekommen es mit der Angst zu tun. Sie können nicht einordnen, was gerade passiert. Aus dem Bericht aus Markus 6 wissen wir, dass die Jünger dachten, es wäre ein Gespenst. Sie suchen nach einer mystischen Erklärung für das Unbekannte. Wir urteilen womöglich aus heutiger Sicht und sagen, ja, da haben die Jünger etwas überreagiert. Die waren ein bisschen ängstlich unterwegs gewesen. Doch wenn wir uns einmal hineindenken in ihre Lage, dann müssen wir zugeben, dass ihre Angst menschlich doch ganz gut nachvollziehbar ist. Denn die Ereignisse, die sie erleben, sind vollständig außerhalb ihrer Kontrolle und Verständnisses. Sie sehen ein riesiges Chaos aus Wellen und Wind, das sie nicht in Ordnung bringen können. Sie sehen eine Gestalt auf dem Wasser und können das mit ihrem Verständnis der Realität nicht vereinbaren. Und so durchdringt das Chaos ihre Gedanken. Sie sind umgeben und durchdrungen von Chaos, das sie nicht ordnen können. Und das macht ihnen Angst. Auf diese Weise haben doch auch wir Angst, oder? Angst entsteht doch häufig dann, wenn wir nicht wissen, was passiert. Wenn wir nicht kontrollieren können, was geschieht. Wenn das Chaos uns so richtig fest im Griff zu halten scheint. Doch gerade in diesem Moment der größten Verunsicherung ist Jesus da. Jesus gibt seinen Jüngern keine ausführliche Erklärung hier zu den Umständen des Sturms. Was er tut, ist, dass er sich selbst offenbart, indem er sagt, ich bin es, fürchtet euch nicht. Jesus sagt nicht, ja, der Sturm ist schon gleich vorbei, ich erkläre euch, wie das jetzt passiert ist, wie die Wolken jetzt hier rübergekommen sind, wie der Wind gekommen ist. Nein, er sagt einfach, ich bin es. Ich bin. Was durch das Übersetzen in unsere Sprache hier nicht mehr ganz deutlich wird, ist der alttestamentliche Hintergrund von diesen Worten. Ich bin. Mit diesen Worten offenbarte Gott sein Name Mose am brennenden Busch. 2. Mose 3, Vers 13 und 14. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, der Gott, euer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Gott offenbart sich als der ich bin, der ich bin. Gottes Existenz ist nicht abhängig von anderen. Er ist der, der ist, unabhängig von anderen, von sich selbst heraus. Ich bin bezeichnet auch Gottes zeitunabhängige Existenz. Er ist, Punkt, er ist da, er existiert schon seit immer und für immer bleibend. Er ist da, zu jeder Zeit. Im Johannesevangelium begegnet uns diese Sprache immer wieder, wenn Jesus sagt zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt oder ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Hier in Johannes 6, Vers 20 gebraucht Jesus diesen Ausdruck in einfachster Art und Weise, wenn er sagt, ich bin. Seine Jünger sollen verstehen, dass der ewig existierende Gott da ist. Sie sollen verstehen, dass er nicht nur für einen Augenblick da ist. Seine Jünger sollen verstehen, dass er bei ihnen ist. Sei es vor dem Sturm, mitten im Sturm oder nach dem Sturm, Jesus ist da, weil er wahrer Gott ist. Jesus holt seine Jünger nicht immer sofort aus dem Sturm heraus, aber er lässt seine Jünger nicht im Sturm allein. Das dürfen wir als zweiten Punkt verinnerlichen. Jesus ist bei seinen Jüngern auch mitten im Sturm. In Jesaja 43, Vers 2 lässt Gott das, genau diese Botschaft seinem Volk auch auf folgende Art und Weise wissen. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Auch David wusste das, der Psalmist. Über seine dunkelsten Stunden schreibt er im Psalm 23, Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Paulus, der Apostel, schreibt rückblickend über eine Zeit, in der er von Menschen verlassen war, in 2. Timotheus 4, Vers 17, der Herr aber stand mir bei und tröstete mich und stärkte mich. Mitten im Sturm ist Jesus bei seinen Jüngern und das darf uns trösten. Wenn du Jesu Jünger bist, dann wirst du nicht von Stürmen im Leben verschont bleiben. Ganz im Gegenteil, Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Aber das Bewusstsein von Gottes Gegenwart lässt das Herz ruhig werden. Der Sturm kann äußerlich noch so toben, während im Herzen Ruhe einkehren darf, weil Gott da ist, weil er Kraft gibt, weil er durchträgt. Jesus sagt zu seinen Jüngern zum Ende seiner Zeit auf der Erde, Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Ich bin bei euch alle Tage. Also auch an dem Tag, wo du nicht weißt, wie es mit der Krankheit weitergehen soll. Jesus ist bei dir. Ich bin bei euch alle Tage, also auch wenn der Mensch, den du geliebt hast, nicht mehr da ist. Du bist nicht allein in diesem Tag. Jesus ist bei dir. Ich bin bei euch alle Tage, also auch dann, wenn der Dienst in der Gemeinde mühsam ist und scheinbar keine Früchte da sind. Jesus ist bei dir und trägt dich auch durch Durchstrecken. Ich bin bei euch alle Tage, also auch wenn du Ablehnung erfährst, weil du dich zu Christus bekennst. Er ist bei dir. Ich bin bei euch alle Tage, also auch dann, wenn du nicht weißt, wie du die Pflege eines Angehörigen bewältigen kannst. Jesus ist bei dir und gibt gnädig seine überströmende Liebe. Ich bin bei euch alle Tage, also auch dann, wenn die finanzielle Sorge immer größer wird. Jesus ist bei dir und wird versorgen. Kinder bekommen im Gewitter oft Angst. Sie fürchten sich vor den hellen Blitzen, den lauten, den goldenen Donner. Doch die Situation, sie ändert sich, wenn dann der Vater oder die Mutter ins Zimmer kommt. Das Gewitter hört nicht plötzlich auf, aber die Gegenwart der Eltern verändern die Wahrnehmung des Kindes auf die Situation. Und in derselben Art ist doch Jesus selbst der Trost im Sturm. Bist du bereit, dich mit deinen Sorgen bei ihm zu bergen? Bist du bereit, deine Seele in den starken Arm des allmächtigen, allgegenwärtigen Gottes zur Ruhe kommen zu lassen? Vielleicht bist du heute hier und wendest nun ein, ich komme auch ohne Jesus eigentlich ganz gut zurecht. Ich kann die Stürme eigentlich ganz gut selber in meinem Leben bewältigen. Ich brauche Jesu Trost eigentlich gar nicht so sehr. Und dann kann das vielleicht sogar ganz gut sein. Viele Menschen gehen durch das Leben und sind mit ihrem eigengeschlagenen Weg eigentlich ganz zufrieden. Aber da muss ich dich an dieser Stelle warnen, denn es steht einem jeden Menschen ein Sturm bevor, der größer ist als jede Schwachheit, Verlust und Not hier auf der Erde. Der Mensch kann vielen irdischen Stürmen davonlaufen. Er kann Probleme lösen, sich absichern, sein Leben kontrollieren. Aber vor dem kommenden Gericht Gottes kann niemand entkommen. Römer 14, Vers 10b bis 12. Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Jeder Mensch wird vor Gott Rechenschaft geben müssen für seine Taten. Es wird ans Licht kommen, jedes Vergehen, jede Lüge, jeder Stolz, jede Gottesverachtung. Somit ist der schlimmste Sturm nicht der Sturm, der über dein gegenwärtiges Leben kommt, sondern der Zorn Gottes, der über deine Sünde kommt. Und deshalb ist die entscheidende Frage, bist du Jünger Jesu und wird Jesus dann für dich einstehen? Wird er dann bei dir sein? Wird er sagen, er gehört zu mir, er hat an mich geglaubt, er hat mir vertraut? Wird er über dich sagen, ich habe seine Schuld getragen, ich bin für ihn ans Kreuz gegangen und habe den Zorn, den er verdient hat, bereits ertragen? Niemand kann dich aus dem Grab des ewigen Todes retten, außer der, welcher das ewige Leben hat. Jesus Christus allein kann dich vor Gottes gerechtem Zorn über deine Schuld bewahren. Und deshalb brauchst du ihn. Und deshalb komm zu ihm und finde Gnade bei ihm. Jesus sagt später in Johannes 6, Vers 40, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Sieh auf Jesus, glaube seinen Worten, sieh den ewigen Wert der Worte Jesus, wenn er sagt, ich bin es, fürchtet euch nicht. Glaube seinen Worten und erlebe, was es bedeutet, dass Jesus auch in den größten Sturm des Gerichts bei seinen Jüngern ist. Doch Jesus sieht seine Jünger nicht nur, er ist nicht nur bei ihnen. Jesus, er bringt seinen Jünger auch sicher ans Ziel. Hierfür schauen wir nochmal in den Text. Johannes 6, die Verse 20 und 21. Er, also Jesus, spricht zu ihnen: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen, und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Die Jünger befinden sich noch mitten auf dem See. Sie haben gegen Wind und Wellen gekämpft. Dann kommt Jesus zu seinen Jüngern, er gibt sich zu erkennen, und sie nehmen ihn ins Boot auf. Und was dann passiert, ist außergewöhnlich. Das Boot, so heißt es, war nämlich sofort am Land, wohin sie fuhren. Wir haben keine weiteren Infos, wie das genau geschehen ist, aber die Formulierung liegt nahe, dass Jesus hier erneut ein Wunder tut. Er hat am vergangenen Tag und in der Nacht schon einige Wunder getan, beginnt mit der Heilung der Kranken, dann die Brotvermehrung, dann Jesus, wie er auf den See kommt, wie er auf dem Wasser geht, und nun noch einmal ein Wunder, das die Jünger ganz persönlich erleben dürfen. Jesus erlässt sie auf göttliche Art und Weise im Nu bei ihrem Ziel ankommen. Jesus bringt seine Jünger sicher ans Ziel. Das ist unser dritter Punkt, den Jesu Jünger im Sturm wissen dürfen. Jesus bringt seine Jünger sicher ans Ziel. Wer Jesus im Sturm vertraut, der darf wissen, dass Jesus ihm sicher ans Ziel ankommen lässt. Jesus lässt seine Jünger nicht zurück, sondern er bringt sie dorthin, wohin sie selber nie geschafft hätten. Und auch hierin liegt wieder ein wunderbarer Trost für die, welche Jesu Jünger sind. Jesus beginnt sein Werk nicht, um es später wieder aufzugeben. Er vollendet sein Werk im Gläubigen, so wie es auch in Philipper heißt. Philipper 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Derjenige, der dich zu Jesu Jünger gemacht hat, der sich zu seinem Jünger gemacht hat, ist auch derjenige, der dich als sein Jünger bewahrt. Der gesamte Psalm 121 ist eigentlich auch von dieser Botschaft geprägt, und ich lese nur die letzten beiden Verse, Vers 7 und 8. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil, und er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Nicht nur der Anfang wird bewahrt, nicht nur ein einzelner Abschnitt des Weges, Ausgang und Eingang, der gesamte Weg liegt unter Gottes Bewahrung. Jesus bewahrt seine Jünger, bis sie zuletzt auch in die Ewigkeit eingehen. Und wenn die Gewalten des Sturmes noch so groß erscheinen, so dürfen auch wir uns gewiss sein, wie sich Paulus gewiss war in Römer 8, Vers 38 bis 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus, so heißt es. Die stärkste Welle, die stärksten Wogen, sie können uns nicht trennen von Jesus. Der tiefste Abgrund kann uns nicht von Jesus abschneiden. Denn schlussendlich werden da, wo Jesus ist, dort werden auch seine Jünger sein. Wenn das Leben für einen Jünger Jesu auch hier auf der Erde zu Ende geht, so ist er schlussendlich doch bei Jesus. In der ewigen Herrlichkeit. Felsenfest bezeugte das auch Hiob. Er war ein Mann, der Stürme nur allzu gut kannte. Seine Kinder starben. Sein Besitz ging vollständig verloren. Sein Körper zerbrach in den schrecklichsten Krankheiten, und sowohl seine Freunde als auch seine Frau wendeten sich gegen ihn. Hiob wusste dabei nicht mal irgendetwas über die Hintergründe seines Leidens. Und trotzdem kommt er zu diesem gewaltigen Bekenntnis, was wir lesen können in Hiob 19, 25 bis 27a. Dort spricht Hiob: Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich schauen. Hiob klammert sich an seine einzige Hoffnung. Er weiß, dass sein Erlöser ihn nicht vergehen lassen wird. Er weiß, dass so wie sein Erlöser lebt, auch er leben wird. und er sein Gott sehen wird. Weißt du auch, dass dein Erlöser lebt? Weißt du, dass Jesus seine Jünger aus dem Staub auferstehen lässt? Auch wenn sich vielleicht dein Ableben von dieser Erde sich noch in weiter Ferne zu befinden scheint, möchte ich dir trotzdem jetzt diese Botschaft nahelegen. Jesus führt seine Jünger sicher ans Ziel. Deshalb vertraue ihm in deinen Stürmen, jetzt, in Zukunft und auch in den letzten Lebensstunden. Der Sturm kann den Weg erschweren, mit Sicherheit. Doch kein Sturm kann Jesus darin hindern, seine Jünger ans Ziel zu bringen. Und deshalb hoffe auf ihn und bekenne, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. David Brainerds Gesundheitszustand, er verschlechterte sich dramatisch. Er wurde schließlich im Haus von Jonathan Edwards gepflegt. Dort schreibt er am 2. Oktober 1747 im Alter von 29 Jahren, meine Seele war an diesem Tag abwechselnd innig auf Gott gerichtet. Ich sehnte mich danach, bei ihm zu sein, damit ich seine Herrlichkeit schauen könnte. Ich verspürte den innigen Wunsch, ihm alles anzuvertrauen, sogar meine liebsten Freunde, meine geliebte Herde, meinen abwesenden Bruder und all meine Sorgen um Zeit und Ewigkeit. Oh, dass sein Reich doch auf Erden komme, dass sie ihn alle lieben und verherrlichen mögen, so wie er in sich selbst ist. Und dass der gesegnete Erlöser die Frucht seiner Seelenmühsal sehe und zufrieden sei. Oh, komm, Herr Jesus, komm bald. Amen. Das war sein letzter Tagebucheintrag. Er starb 7 Tage später im Alter von 29 Jahren. Brainerd, als er schwer krank dort in seinem Bett lag, sein Leib am Ende war, der Sturm der Leiden tobte, war seine Seele doch, und so heißt es im Original, sweetly set on God, voll inniger Hingabe an Gott. Er sehnte sich nicht mehr ängstlich nach Bewahrung in dieser Welt, sondern danach bei ihm zu sein, bei seinem Retter und Herrn, um ihn in seiner Herrlichkeit zu schauen. Er konnte alles, seine liebsten Freunde, seine Indianergemeinde, seinen Bruder und all die Sorgen für Zeit und Ewigkeit getrost in Gottes Hand legen. Der Herr, der ihn durch Wildnis, durch Melancholie, durch Krankheit und Einsamkeit getragen hatte, brachte ihn nun sicher ans Ziel. Am 9. Oktober 1747 durfte er heimgehen, nicht als Schiffbrüchiger, sondern als einer, der den Hafen erreicht hat. Das Wunder auf dem See von dem wir hier gelesen haben, sollen uns denselben Glauben wecken. Jesus ist der Retter, der uns sicher nach Hause bringt. Jesu Jünger dürfen wissen, er bringt sie sicher ans Ziel. Wir haben gesehen, Jesus sieht seine Jünger im Sturm. Jesus ist bei seinen Jüngern im Sturm und Jesus bringt seine Jünger sicher ans Ziel. Doch wie ich am Anfang schon bereits darauf hingewiesen habe, das Lesen von diesen Wundern und das Erkennen dieser Wahrheiten soll eine geistliche Reaktion hervorrufen, nämlich Glauben an Jesus Christus. Wir brauchen Jesus nicht nur in unseren Stürmen, in unserem jetzigen Leben hier, sondern vor allem auch vor Gott. Unsere größte Not ist nicht der äußere Sturm, sondern unsere Schuld und Trennung von Gott. Wir sind ohne ihn verloren. Wir können uns selbst nicht retten. Wir kommen nicht aus eigener Kraft in unserem Hafen an. Und so ist Jesus nicht nur ein Helfer, der in der irdischen Not kommt. Er ist gekommen als Retter, der die verlorenen Sünder zurück zu Gott ruft. Er hat am Kreuz die Schuld getragen. Er ist gestorben, damit wir leben. Er ist auferstanden, damit wir ewiges Leben haben. Und daran dürfen und sollen wir glauben. Nochmal Johannes 20, Vers 31. Diese Wunder aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die Jünger, sie verstanden, wir brauchen Jesus in unserem Boot. So heißt es ja in 21, die Jünger, sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und sie glaubten daran, dass er ihr Retter ist. Hiob verstand, ich brauche Jesus in meiner Zerbrochenheit. Er glaubte daran, dass sein lebendiger Retter auch ihn leben lassen wird. David Brainerd verstand, ich brauche Jesus in meinen Leiden. Er glaubte daran, dass sein allmächtiger Gott ihn durch die dunkelsten Täler in die ewige Herrlichkeit führen wird. Und du? Willst du ihn nicht auch mit in dein Boot aufnehmen? Vielleicht stehst du heute mitten in einem Sturm. Vielleicht hast du schon länger von Jesus gehört und siehst ihn aber bisher nur in der Ferne. Oder vielleicht ist Jesus schon längst in deinem Boot, aber du hast dich ja in letzter Zeit viel zu sehr von den düsteren Wellen erschrecken lassen. Lass Jesus heute neu den Retter sein. Sieh in Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und habe durch den Glauben an ihm in seinem Namen Leben. Sieh in Jesus Christus, den gestorbenen und auferstandenen Herr. Vertraue ihm deine Schuld an. Vertraue ihm deine Stürme an. Denn er bringt seine Jünger sicher ans Ziel. Ich möchte euch einladen, auch im Gebet auf diese Worte zu antworten. Wir können gerne eine Gebetsgemeinschaft machen und ich schließe dann ab. Steht gerne dazu auf. Amen.